Eine neue Folge Streaming for Attention mit Florian Schleinig von Redezeit. Wir haben den Kontakt zu Florian über einen Business-Kontakt tatsächlich bekommen. Liebe Grüße an Gabi, die sich ja auch ehrenamtlich für Virtual Support Talks bzw. Redezeit einsetzt. Mit Redezeit hat Florian während der Pandemie einen Service ins Leben gerufen, der ja die verschiedenen Coaches, die es in Deutschland gibt, auf einer Plattform bündelt und ihre Skills sozusagen Leuten anbietet, die gerade Hilfe brauchen oder mentale Unterstützung oder mit der Situation überfordert sind, was auch immer. Das Ganze passiert ehrenamtlich, was ich mega nice finde. Ich weiß, dass es Services gibt, die ja zum Beispiel irgendwie die Zeit, bis man einen Psychologen in Deutschland bekommt, überbrücken sollen, allerdings auch gegen Geld. Und die Realität sieht aber so aus, dass viele Leute da draußen ja irgendwie schon am 20. des Monats kein Geld mehr haben, mit der Situation hart überfordert sind und dann nicht einfach noch irgendwie 20 Euro oder geschweige denn 50 Euro absurd viel Geld für so einen Service zahlen können. Und Redezeit hat genau diese Lücke geschlossen, beziehungsweise Florian, wie er dazu gekommen ist, wie gerade der Andrang sozusagen oder die Nachfrage auf den Service ist, all das erzählt ihr uns jetzt im Podcast in einer neuen Episode Streaming for Attention mit Florian Schleinig von Redezeit. Florian, freut mich, dass wir heute miteinander sprechen an einem Montagmorgen um nicht mehr ganz 9.30 Uhr.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir haben gerade schon so ein bisschen gesprochen für die Hörer. Wir haben ein bisschen Rückstau sozusagen mit den Folgen, die wir als nächstes releasen. Wir nehmen die Folge am 28.02. auf. Das ist 4 bis 5 Tage nach der Invasion von Russland in die Ukraine. Wird vielleicht hier auch nochmal angeschnitten, haben wir gerade schon im Vorgespräch gerade ein bisschen drüber gesprochen. Aber erstmal die Frage, wie geht's dir? Wie bist du gerade unterwegs? Bei dir alles in Ordnung, alles im Lot?
Das ist erstmal eine sehr gute Frage. Vielen Dank für die Einladung nochmal an diesem Montagmorgen. Wie geht's mir? Konfus. Ich glaube, das ist das erste Wort, was mir so in den Kopf schießt und wo ich sage, das beschreibt es am besten. Physisch geht's mir gut, ich bin gesund. Wir haben bisher, meine Familie und ich, Corona immer geschrammt. Also heißt, wir waren immer irgendwo, ne, dieses rote Alert in der Corona-App. Das haben wir natürlich mitgenommen. Aber wir haben Gott sei Dank bisher, toi toi toi, den Virus noch nicht so ganz gespürt und der Rest unserer Familie und Freunde mittlerweile auch schon sehr viel. Aber da sind wir.
Ihr hattet keine Infektion bisher?
Nee.
Krass.
Also bill ich mir ein. Ich meine, du hast natürlich, ne, also wir haben einen 5-Jährigen, der in die Kita geht, der bringt natürlich hin und wieder mal den einen oder anderen Erkältungsvirus mit sich. Aber bisher war Corona da, hat er noch nicht mitgebracht, hat er noch nicht gekriegt.
Toi, toi, toi,
ja, toi, toi, toi. Deswegen, also, nee, da geht's mir gut. An anderer Stelle, wenn man jetzt, du hast es gerade angeschnitten, die Nachrichtenlage und die weltliche Lage so betrachtet, muss ich sagen, habe ich ein sehr, sehr bedrückendes bis schon ängstliches Gefühl gerade. Das liegt natürlich auch so ein bisschen in der Natur der Sache, weil ich sehr viel im Netz arbeite, hauptberuflich als auch eben durch Redezeit und eben den Podcast, wo es um, also ich bin Podcaster auch noch, echte Papas, da sind sehr viele, ne, Eltern- und Familienthemen letztendlich auch immer auf der Uhr und du selbst kennst es auch, man ist die ganze Zeit unterwegs und man kommt teilweise leider nicht an Bilder und Videos vorbei, die man gerne aussparen wollen würde. So, und das macht natürlich was mit mir, wie, glaube ich,
absolut,
mit ganz
absolut
vielen anderen Menschen, ja. Aber ja, ich bin gerade sehr froh, dass ich hier zu Hause in meiner Wohnung stehen kann, nicht damit rechnen muss, in den nächsten 24 Stunden meine Sachen packen zu müssen, um zu fliehen oder zu flüchten. Und meine Heizung ist noch warm, ich habe einen warmen Tee hier, also besser kann es mir eigentlich gerade gar nicht gehen.
Absolut, da sagst du was. Ich finde, durch dieses Thema werden die Gedanken mal so ein bisschen angeregt, ne? Und Wir hatten vor einigen Jahren eine Flüchtlingskrise, wo Teile der Deutschen nicht sehr positiv drauf reagiert haben, um es gelinde sozusagen auszudrücken. Und dadurch, dass dieses Thema jetzt nochmal, also der Ukraine-Konflikt, ne, nochmal deutlich näher gefühlt zumindest an unseren Grenzen dran ist, hoffe ich, ist wenigstens ein guter Outcome, wenn man von einem guten Outcome in so einer Situation sprechen kann, das Bewusstsein, ey, sowas kann jedem von uns passieren und deswegen sollte man ja sich solidarisch zeigen beziehungsweise irgendwie auch Hilfe anbieten.
Absolut.
Aber erzähl doch mal, also Social Media ist ein spannendes Thema, das bewegt mich auch sehr, sehr stark. Ich war auch viele Jahre im Bereich Social Media sozusagen im professionellen Kontext unterwegs. Was machst du hauptberuflich, dass wir dir erstmal sozusagen ein Profil geben für unsere HörerInnen?
Ja, also hauptberuflich arbeite ich in einem städtischen Unternehmen, das nennt sich Hamburg Marketing. Und dort mache ich einerseits redaktionelle Arbeit, Content-Entwicklung, Content-Planung für unter anderem Hamburg Ahoy und diverse andere digitale Projekte. Und das mache ich jetzt auch schon seit 4 Jahren, aktuell in Teilzeit auf 30 Stunden. Und genau, da ist Hamburg sozusagen meine Base, von der Arbeit her als auch vom Thema. Und genau, weil Hamburg ist einfach eine sehr schöne Stadt und es macht Spaß, für Hamburg zu arbeiten in dem Fall.
Okay, und nebenbei machst du selber auch noch einen Podcast, hast du gerade erwähnt?
Genau, richtig, den Echte Papas Podcast, der ist angedockt so ein bisschen an die Community der echten Mamas. Weil es gibt ja echte Mamas, gibt es natürlich auch echte Papas.
Und selbstverständlich.
ja, genau. Und den mache ich mit meinem Co-Host, dem Marco Kral, Redaktionsleiter Mensa's Dad. Und wir haben da alle 2 Wochen Themen rund um Vereinbarkeit, Mediennutzung mit Kindern. Was haben wir noch?
Auch spannendes Thema, gerade in dem Kontext, was wir gerade besprochen haben, genau. Ne? Welche Medien man jetzt in seine Timeline bekommt.
Ganz genau. Und hatten jetzt vor kurzem, also wir haben immer alle 2 Wochen Gesprächspartnerin zu den Themen, hauptsächlich, also überwiegend natürlich Väter, aber es sind natürlich auch genauso Mütter dabei oder Expertinnen. Wir hatten von Curse über Katja Saalfrank schon sehr viele Menschen dabei, die zu dem Thema was sagen können. Und es macht sehr viel Spaß und ja, ich habe auch bisher als Vater sehr viel gelernt. Also man lernt ja als Vater auch da nie aus, ne?
Das glaube ich. Ich habe bisher noch nicht das Glück gehabt, Vater zu werden, aber ich sehe es im Bekannten- und Freundeskreis, da sind jetzt gerade die ersten Kinder sozusagen gekommen.
Dann wird es bei dir sicherlich auch bald mal passieren.
Ich beobachte das mit sehr viel Respekt aus der Ferne, aus einer sicheren Ferne. Okay, und du hast gerade schon Redezeit angeschnitten. Das läuft dann, also sind dann sozusagen 3 mit deinem Kind wahrscheinlich 4 nahezu ja sehr fordernde Jobs, die du noch machst.
Ja, das, total. Also Redezeit läuft dann so nebenbei, ist natürlich vollkommen ehrenamtlich und wir haben mittlerweile ein sehr großes Team, sind irgendwie 12 Leute, glaube ich, wenn ich das so überblicke.
Wow.
Also da geht einiges und das mit meinem Sohn, das hat natürlich schon auch Vorrang. Also ne, wenn bevor alles zusammenbricht, ist natürlich Familie, hat die oberste Priorität. Da steht nichts dahinter und das ist auch der Grund, warum ich mich mit meiner Frau dahingehend auch committed habe, dass wir Teilzeit beide machen und dass wir uns dann auch aufteilen, jeder abwechselnd in der Woche den Kleinen dann zur Kita zu bringen oder von der Kita abzuholen, mit ihm nachmittags was zu machen, wir gehen einmal die Woche schwimmen. Genau, also machen da sehr viel unterschiedlichen Kram und aber es macht ihm Spaß und versucht das irgendwie auch gerade jetzt in solchen Zeiten noch mal ein Stück weit mehr zu genießen und da wirklich
absolut
wirklich jede Sekunde eigentlich ist da sehr wertvoll.
Absolut nachvollziehbar. Erzähl doch mal über Redezeit. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt jetzt, ihr seid ein Team von 12. Erstmal, welche Organisationsform ist das, bevor wir dann gleich drüber sprechen, wie du sozusagen drauf gekommen bist?
Ja. Also Redezeit für dich ist nach dem heutigen Recht eine gemeinnützige UG, eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft. Das ist eine rechtliche Form, die haben wir jetzt seit Januar 2021, knapp 9 Monate, nachdem wir irgendwie Redezeit ins Leben gerufen haben. Der Ursprung war der erste Lockdown von Corona. Sozusagen so die Zeit, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst oder wie du das empfunden hast, es war ja schon so eine Vibration, das hat so vibriert, alle wussten, oh, da kommt irgendwas Gefährliches, aber niemand konnte es richtig greifen, weil es natürlich, ne, es ist unsichtbar und doch niemand hat bisher eine Pandemie mitgemacht, also gab es ja dann doch sehr viel Hilfsangebote, die sich entwickelt haben, Nachbarschaftshilfen, es war eine Zeit der Unsicherheit irgendwie und es hat natürlich auch wieder viel mit Menschen gemacht und ich bin auch ausgebildeter Coach, systemischer Coach und habe dann mit drei anderen Coaches aus Hamburg ich überlege immer eine weibliche Form von Coaches. Daran bin ich bis heute gescheitert. Ich glaube, die gibt es nicht. Ich sag deswegen mal Coaches.
Inklusiv gemeint, okay.
Inklusiv, ja, genau. mit anderen drei Coaches haben wir sozusagen eigentlich nur wir wollten uns ehrenamtlich ein bisschen betätigen, weil wir schauen, okay, was können wir in solcher Zeit eigentlich tun? Zuhören war so der gemeinsame Nenner, was in der Ausbildung ja auch ein wichtiges Thema ist. Zuhören ist ja nicht gleich Zuhören in dem Fall, sondern wir sprechen schon von aktivem Zuhören. Right. Und haben haben die Kachel aufgesetzt. Das ist sozusagen unser Logo heute, viereckig. Da steht Redezeit für dich drin, Virtual Support Talks mit Hashtag. Das hatte eigentlich nur seine Social Media Funktion und die haben wir dann in unsere Kanäle ausgespielt und die Resonanz war relativ groß. Es gab viele, die sich gemeldet haben, sprechen wollten, gab aber auch viele aus unserem Netzwerk an anderen Coaches, die teilnehmen wollten, die gesagt haben, hey, das ist eine coole Idee, kann ich das Bild, kann ich den Text kopieren, kann ich das für meine Kanäle nutzen? Ja, ja, klar, nutze es, also je mehr, desto besser irgendwie und daraus hat sich dann letztendlich etwas entwickelt, was dann mit einer schnellen Website, weil wir ja nie an eine Website gedacht haben, plötzlich eine Website dazu irgendwie über Nacht, um zumindest einfach mal alle, die daran teilnehmen, aufzulisten. Das Ganze aufgesetzt, dann geschaut, okay, wie können wir das Ganze noch bekannter machen? Der Need ist da. Schauen wir mal in unsere Kanäle, unsere Netzwerke. Und dann kamen halt Kooperation, Unternehmenspartner beziehungsweise Unternehmen, die wir über Netzwerke sozusagen eben aktivieren konnten, das auch nochmal zu verbreiten. Und so
wie zum Beispiel?
Otto ist schon in langer Zeit, also schon seit der ersten Minute quasi eigentlich schon mit dabei. Sing-Trainer und Coaches, die uns sehr dabei unterstützt haben, eben ihr Netzwerk zu aktivieren. SAP war am Anfang sehr stark mit drin.
Wow.
Hat das zumindest kommuniziert, hat gesagt, hey, das ist eine coole Sache. Mittlerweile ist Gebrüder Heinemann ist mit dabei. Es sind einige Hamburger, aber mittlerweile auch über Hamburgs Grenzen hinaus. Und dadurch konnten wir durch die Aufmerksamkeit letztendlich, beziehungsweise was heißt Aufmerksamkeit, die haben es letztendlich ja dann auch wieder ihren Mitarbeitenden angeboten oder zumindest sie darauf hingewiesen, dass wenn ihr Hilfe braucht oder sie haben es als ergänzendes Tool für ihr betriebliches Gesundheitsmanagement damit eingesetzt, BGM, sodass dann mittlerweile da was Großes draus geworden ist. Und dann haben die Ute und ich sind sozusagen von allen Vieren noch die letzten zwei, die übrig geblieben sind, die anderen zwei, die Annika und auch der Christian, die haben sich aus privaten Gründen auch mit rausgezogen, zeitlichen Gründen, also haben Ute und ich das weitergemacht und wir haben dann irgendwann gesagt so, ja, wir würden das halt schon ganz gerne noch zukunftsfähig machen, weil wir denken, dass der Need vor allen Dingen auch nach Corona dann da sein wird, falls Corona irgendwann mal weggeht, also zumindest aber eben nach diesen krassen, ne, Lockdowns und pandemischen Zeiten einfach, so dass wir gesagt haben, wir müssen das irgendwie auf eine rechtliche Basis stellen und keiner von uns hat jetzt das große Geld, um daraus irgendwie eine große GmbH oder sonst irgendwas zu machen. Und es sollte natürlich gemeinnützig sein. Also blieben wir bei gemeinnütziger UG. Das Finanzamt hat es mit übernommen, hat es abgesegnet, was ja quasi die Gemeinnützigkeit dann auch freigeben muss. Und genau, seitdem entwickeln wir das weiter, haben unser Team dann auch aufgestockt beziehungsweise ganz viele Freiwillige noch gesucht und auch gefunden. Ganz tolles Team, ganz tolle Leute. Und genau. So entwickelt sich das peu à peu weiter und man merkt halt in diesen Tagen, dass auch wenn unsere Wurzeln in Corona sind oder liegen, es gibt immer ganz viele andere Themen, wo wir uns
total, wie wir ja jetzt gerade auch sehen, wie angesprochen, ne? Nur mal fürs Gefühl, weil das klingt so, als wenn das alles eine sehr, sehr dynamische Entwicklung gewesen ist. Also Corona kam hier sowieso unverhofft und hat sich dynamisch entwickelt. Von welchem Zeitraum sprechen wir davon? Du siehst, dass es dort einen Bedarf gibt bis zu, das Thema nimmt Traction auf. Wir haben jetzt irgendwie die ersten Coaches, die mitmachen und die ersten Unternehmen, die das Mitarbeitern anbieten. Von welchem Zeitraum sprechen wir da?
Also wir haben die Kachel so am 16. oder 17. März in unsere Kanäle gelernt.
Ich glaube, da war auch so Lockdown der erste, ne? Ja, genau. So Mitte März, kann das sein?
Irgendwie so in dem Bereich, wo wir gesagt haben, wo ich dann auch ins Büro, ins Homeoffice gegangen bin, ich glaube, wir alle letztendlich, bis hin zum 1.4., wo wir unsere Website gelauncht haben, unsere ganz rudimentären zwei Seiten zusammengebaut haben. Und jetzt im März, jetzt natürlich irgendwie in zwei Wochen oder sowas, werden wir dann eben unseren zweijährigen Geburtstag feiern. Also
es ging alles super schnell, Schlag auf Schlag.
Genau.
Ja, okay, heftig. Wie habt ihr das gefühlt, dass dafür ein Bedarf sein wird? Oder habt ihr da in die Zukunft gedacht und das antizipiert, dass es dort Leidtragende geben wird, die psychisch damit zu kämpfen haben werden? Also was war sozusagen der initiale Gedanke oder der Hinweis? Bist du über den Kommentar gestolpert oder kam das aus deinem persönlichen Umfeld?
Also die allererste Idee, das hatte ich schon vor Corona. Es gibt eine Bewegung in Amerika, die nennt sich Sidewalk Talks. Das ist von einer Mutter 2015 ins Leben gerufen. Die hat dann irgendwann festgestellt, die Leute reden gar nicht mehr miteinander, die hören sich überhaupt nicht mehr zu. Also hat sie zwei Stühle genommen, hat sich an den Straßenrand gesetzt und hat gesagt, hey, komm, you talk, we listen oder I listen, und hat dann angefangen, den Leuten zuzuhören. Und daraus ist mittlerweile schon eine weltweit große Bewegung entstanden im Analogen. Also auf viel geschäftigen Plätzen und in Städten und an Schulen und überall. Und ich bin da drin irgendwann mal über ein Video gestolpert auf Facebook und dachte mir, hey, das ist sehr cool. Das finde ich toll, weil das ist so Hilfe im Low-Level, wo man sagt, da kann Hilfe was bewirken. Also,
ja.
Und das wollte ich in Hamburg hier auch machen und bin dann bei meiner Suche über Ute gestolpert, quasi mehr oder weniger, weil sie sozusagen City-Leaderin eingetragen war als City-Leaderin in dieser Community, und habe dann Kontakt mit ihr aufgenommen. Wir wollten das dann machen, haben dann Christian noch dazu gefunden, der wollte das auch machen, aber wir kamen nie zur Organisation, und dann kam halt Corona. So, und da war schon so der erste Gedanke, naja,
wird jetzt einen Anlass geben.
Könnte einen Anlass geben, weil wir wissen alle gar nicht, weil man merkt es, man hat ja schon gemerkt, so im Netz, Leute haben sich damit beschäftigt. So, was heißt das denn jetzt, Homeoffice? Wie lange geht das denn? Wie lange wird so eine Pandemie gehen? 2 Monate? 2 Jahre? 20 Jahre? Wie lange muss ich im Homeoffice bleiben? Muss ich mir jetzt Vorräte anlegen, weil, keine Ahnung, ich irgendwann nicht mehr einkaufen gehen kann? Da war sehr viel. Also Unsicherheit. Und das wollten wir einfach auffangen irgendwie. Und da wollten wir einfach sagen, ey, es kann schon helfen, damit zumindest zu reden. Und reden hilft nun mal.
Ja, total. Gut, und dann hast du sozusagen dieses Sidewalk-Talk-Thema gesehen und hast gedacht, okay, das kann man hier nach Deutschland bringen, beziehungsweise ins Digitale oder ins Remote übersetzen.
Das war letztendlich dann, da war Corona der Hebel.
Ja.
Also analog ging es nun mal nicht mehr. Also haben wir überlegt, okay, kann man das irgendwie ins Digitale übersetzen? Ja, eigentlich schon, weil im Grunde genommen brauchst du letztendlich ja nichts anderes als, du musst die Zuhörerin mit dem Redezeitsuchenden oder jemanden, der sprechen möchte, ein Thema hat, der eine Krise hat, den musst du zusammenbringen. Punkt. So, wie kann man das machen? Lass es doch einfach mal schauen, ob dich eigentlich nur eine Seite reicht, ohne jetzt großartig Profil, du musst dich anlocken, ne? Die ganze Infrastruktur
digital
und sowas.
Klar.
Da hatten wir ja A, keine Zeit, und B, hatten wir auch nicht das Geld.
Und auch zu große Hürde, oder? Für die Leute dann irgendwie teilzunehmen.
Das einerseits datenschutzrechtlich und andererseits, wie du auch sagst, total, das ist die Hürde, sich einzuloggen. Nicht zu wissen, und wir sind ja in Deutschland, Datenschutz, und was wird mit meinen Daten gemacht? Also solange es nicht Facebook ist, gebe ich meine Daten nirgends ein. War das natürlich auch eher, wo wir gesagt haben, wir versuchen es so niedrigschwellig wie möglich zu halten. Und das haben wir bis heute durchgezogen. Also du gehst auf unsere Seite. Wir sind letztendlich, um das nochmal vielleicht ein bisschen zu definieren, wir sind eine Plattform, wir sind eigentlich mehr oder weniger eine Matching-Plattform mit über 360 ehrenamtlichen, ausgebildeten Zuhörerinnen. Und das sind eben Coaches, Therapeutinnen, Psychologinnen, die alle ehrenamtlich dann ihr Ort zur Verfügung stellen, kostenlos, wenn du ein Thema hast, zu bestimmten Themen. Jede dieser Zuhörerin hat sozusagen eine kleine Kachel, dort sind die Schwerpunkte aufgezeichnet oder beziehungsweise geschrieben, so, und dann hast du einen kleinen...
Wie zum Beispiel
Hilfe für Familien, Achtsamkeit, Burnout-Prävention, Angst überwinden, Krisen, Konflikte bewältigen, Stress bewältigen, was auch müssen. Also wir haben versucht, in dem Ganzen so eine Ordnung reinzukriegen aus Sicht derer, die Themen haben, die Krisen haben, das dann eben mit einem Filter aufzusetzen. Du klickst es dann ein bisschen und dann reduzieren sich immer mehr die Kacheln und dann hast du letztendlich eine kleinere Auswahl. Aber du hast halt mit Bild und mit Kontaktdaten per E-Mail oder per Website oder per Telefon dann eben direkten Zugriff oder Zugang zu diesen ehrenamtlichen Zuhörerinnen.
Okay, also wenn ich sozusagen als Betroffener, dem jetzt unwohl ist wegen dem einen oder den anderen Grund, gehe ich auf die Website sozusagen, finde dort vielleicht schon Stichworte oder beziehungsweise Kacheln, mit denen ich mich identifiziere.
Genau.
Und das ist dann sozusagen der... In unserem Milieu würde man sagen, der Funnel, also ja. Der Weg sozusagen hin zu dem perfekten Match sozusagen, mit dem du das Thema am besten besprechen kannst.
Ganz genau, ganz genau. Und wir sind jetzt auch, weil es niedrigschwellig ist, jetzt auch nicht mit einem Algorithmus oder sowas auferlegt. Also all diese ganzen technischen Errungenschaften, die man an anderer Stelle digital mittlerweile ja umsetzt, sind bei uns eigentlich gar nicht vorhanden.
Nee, braucht man ja für das Thema auch nicht. Und ich finde es auch fragwürdig. Also ich finde so Apps wie Calm beispielsweise, ich weiß nicht, ob du die kennst, ja. So auch Stressbewältigungs-Apps und so, ne? Ich finde, so manche Sachen werden sich sehr, sehr lange Zeit noch nicht durch eine KI oder durch einen digitalen Service oder so abbilden lassen, sondern für gewisse Themen braucht es einfach die soziale Interaktion, sage ich mal, mit einem anderen menschlichen Wesen, ganz oder? Genau. Würdest du zustimmen,
ja, total,
oder?
Total. Also ich hab keine Ahnung von, ich weiß nicht, wie tief oder wie weit mittlerweile KI ist. Also man hört ja dann und sieht ja dann die ein oder anderen Beispiele. Ich weiß nicht, du erinnerst dich sicherlich auch an Google und dieses Experiment, da einen Termin bei einem Friseur auszumachen. Und es war letztendlich eine KI-Stimme, die einen Termin ausgemacht hat mit einem...
Ah, doch, ja, kenne ich, ja, klar.
Echte Friseur und ne, also da, und das war gar nicht zu differenzieren zwischen einer menschlichen Stimme.
Ja.
Keine Ahnung, da möchte ich meine Hand nicht für ins Feuer legen, da kenne ich mich gar nicht aus, aber hoffe, dass die Möglichkeiten lange bestehen werden, wirklich auch mit echten Menschen zu reden, weil ich glaube, dass da gerade auf der Beziehungsebene und der empathischen Ebene doch sehr viel mehr passiert, als vielleicht von einer KI antizipiert werden kann. Ich weiß es nicht.
Absolut. Wobei ich glaube aber trotzdem dieser Matching-Mechanismus auch wichtig ist, ne? Was mich dann zu der nächsten Frage bringt. Wie sieht das Onboarding-Verfahren sozusagen für die Coaches auf eurer Plattform aus?
Also
wonach selektiert ihr die oder könnten da jetzt auch Leute wie ich sozusagen zuhören oder wie funktioniert der Teil?
Ja, also wir haben von vornherein gesagt, einfach weil wir selber ausgebildete Coaches sind, war der Rahmen erstmal, es sind nur ausgebildete Coaches im ersten Schritt gewesen. Wir haben das dann erweitert auf Therapeutinnen und Psychologinnen, also weil es gibt teilweise da aber auch wieder Doppelrollen, ne? Also da gibt es Therapeutinnen, die auch Coaching-Ausbildung haben. Es ist von der medizinisch und auch von der Haltung des Coaches her, gibt es da zwar Überschneidungen, aber eben auch Unterschiede. So, und wir haben von vornherein immer gesagt, wir sollten die Glaubwürdigkeit dessen einfach auch hochhalten und da ein gewisses Qualitätsmanagement einziehen. Qualitätsmanagement klingt sehr berechnend und BWL-lastig, aber am Ende des Tages sagt es nichts anderes als, bei uns können nur ausgebildete Zuhörerinnen mitmachen, die letztendlich gelernt haben, mit sensiblen Themen umzugehen und auch auf bestimmte Ebenen Zwischenräume zu hören. So. Und dann, right. und dann auch noch der Unterschied, dass das, was dort stattfindet, kein klassisches Coaching und keine klassische Therapiesitzung ist, sondern es ist Redezeit. Das ist sozusagen nochmal die Stufe davor. Weil so ein Coaching als so eine Therapie hat schon eine zeitliche längere, also ne, geht dir über einen längeren Zeitraum.
Absolut, ja, ja, klar.
Du hast sie bei Therapien dann die Diagnostik, du hast beim Coaching Erstgespräch, wo sozusagen ne, zwischenmenschlich versucht wird, einfach zu schauen, funktioniert es, wo ist das Thema wirklich, weil hinter dem ersten Problem steckt eigentlich immer erst noch ein anderes Problem hinter. Und das war von vornherein so, dass wir gesagt haben, nee, niemand anderes wird dann letztendlich da auch zuhören können, so gerne wir das auch machen wollen würden. Aber diese, also wir wollen dann auch alle Risiken so weit wie möglich runterfahren. Und da ist es dann auch so, dass du dich bewerben kannst bei uns. Auf der Seite haben wir nochmal eine Seite, ich biete Redezeit, wo du dich bewerben kannst, wo so Kriterien drin sind. Es gibt ein Compliance Formular, was du ausfüllen musst und unterschreiben musst, wo sozusagen nochmal Werte von Redezeit drinne stehen, Rahmen von Redezeit drinne stehen. Das ist kein, also es ist kein Vertrag, der jetzt vor jeglicher Rechtsprechung Bestand haben würde, aber es sagt zumindest für uns einfach nochmal, wir haben dich gebrieft. Du weißt, worauf du dich einlässt bei Redezeit, komplett ehrenamtlich und das musst du sozusagen mit deiner Bewerbung mitgeben. Und dann haben wir Community Managerin, die schaut sich die Bewerbung an, checkt auch nochmal Ausbildung, hinterfragt, nimmt Kontakt auf und fragt auch nochmal, falls es Unklarheiten gibt. Weil nicht alle Sachen oder Informationen kannst du sofort auf der Website entdecken, sind vielleicht verschachtelt oder vielleicht in einer anderen Bedeutung dargestellt. Und dann entscheiden wir mindestens 4-Augen-Prinzip und dann geht das sozusagen.
Verstehe, okay. Also ihr habt schon sozusagen eine harte Tür in Richtung der Coaches und Therapeuten, was ich aber auch, glaube ich, sehr sinnvoll finde, weil am Ende des Tages hast du einfach eine fremde Person, die du sozusagen bei dir ins Dachstübchen rein treten lässt. Weißt, was ich meine? Ganz also genau. Gerade wenn du jetzt in der Krisensituation bist, ne, ist es, glaube ich, unabdingbar, dass die Person, die sich oder der du dich anvertraust, da auch ausgebildet ist, weil in so einer Situation, wenn man gerade irgendwie fragil ist oder keine Ahnung was, kann man natürlich sehr viel falsch und kaputt machen. Insofern ist es auch, denke ich, wichtig, dass ihr da eine harte Tür habt.
Total. Und das, was letztendlich auch mit der Ausbildung unserer Zuhörerin einfach mitkommt, ist bei diesen sensiblen Themen, wie du es auch gerade beschrieben hast, einfach das, was es braucht, ist ein vertraulichen Rahmen. Ne, so, es ist wirklich ein geschützter Rahmen. So, und jetzt kannst du diesen geschützten Rahmen, aufgrund der Pandemie war es letztendlich nicht möglich, den Face-to-Face zu bekommen. Also wenn du sozusagen einen Termin hast, wohin du gehst, wo ja ein geschützter Rahmen besteht, dann müssen wir umso mehr darauf schauen, dass die Zuhörerinnen, die bei uns mitmachen, wissen, wie man zumindest auch einen geschützten Rahmen über Telefon, WhatsApp, Zoom, wie auch immer, also sie einigen sich am Ende des Tages selbst gemeinsam, wo sie sich treffen und da muss ein geschützter Rahmen einfach entstehen und das ist auch nicht einfach.
Total. Wie sieht denn die User Journey sozusagen als Konsument aus? Also wir haben schon verstanden, du gehst auf die Website und kannst dort erstmal für dich sondieren und selektieren, für welches Thema du hier gerade Unterstützung brauchst, aber wie geht es dann weiter?
Dann geht es so weiter, dass du letztendlich, wenn du den Filter gesetzt hast, beziehungsweise einfach mal geschaut hast, welche Themen, ne, also man muss ja immer sich selber in sich hineinhören, was genau ist das jetzt eigentlich, dann habe ich meine Auswahl an Zuhörerinnen und checke dann nochmal die Schwerpunkte, gehe da auch nochmal drüber und schaue, was funktioniert oder wo glaube ich, die oder derjenige kann mir am besten helfen. Und dann kann ich entweder direkt eine E-Mail schreiben, das ist ein kleiner E-Mail-Button drunter, oder zum Teil sind auch die Website angegeben, dann kann ich mir auch gerne nochmal die Website anschauen, um mir ein Bild davon zu machen. Und dann nehme ich Kontakte auf und kriege letztendlich Rückmeldung und dann macht man gemeinsam einen Termin aus für ein Gespräch. und wo man es dann letztendlich auch hat.
Okay, wie lange würdest du sagen, läuft es so im Durchschnitt von ich gehe zum ersten Mal auf eure Website bis hin zu wann kann ich das erste Gespräch haben?
Also das kommt immer auf das Thema selber drauf an, aber ich könnte mir vorstellen, also bis hin zum Schreiben einer E-Mail oder gar das Wählen einer Telefonnummer bei den Ersthelferinnen für akute Krisen, nicht länger als eine halbe Stunde. Also wirklich,
wow.
das ist schon wow. Sehr lang, würde ich meinen, weil da kommt es, also
gesagt, verstehe, was du meinst. Ja, ja, okay, ja.
Das ist natürlich.
Ich habe gerade wow gesagt, weil ich dachte so, ey, das ist eine halbe Stunde. Ich weiß, wie lange man auf einen Therapieplatz sozusagen wartet. Und es gibt ja auch so ein, zwei andere, so ich sag mal, Seelsorge-Hotlines oder so. Aber eine halbe Stunde klang für mich wahnsinnig schnell. Gut, aber du sagst jetzt, da kommt es vielleicht auch teilweise auf einzelne Minuten an.
Es kann auf einzelne Minuten ankommen. Deswegen haben wir diese Ersthelfer für akute Krisen auch eingerichtet, die Gruppe. Da hast du zum Teil Telefonnummern, die du direkt anrufen kannst. Du kannst per WhatsApp einen Termin sofort ausmachen. Du kannst eine E-Mail schreiben und kriegst innerhalb von einer Stunde, zwei Stunden kriegst du Rückmeldung. Also muss ich immer vor Augen halten, es sind alles ehrenamtliche Zuhörerinnen. Und die geben alle ihr Bestes und schauen, dass sie natürlich neben ihrem Hauptjob und dem, was sie letztendlich als Hauptpriorität haben, versuchen da irgendwie noch zu unterstützen und zu helfen. Aber bei all dem habe ich bis heute, toi, 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 dass es bisher auch für alle geklappt hat, eigentlich keine negative Rückmeldung bekommen, dass es zu lange gedauert hat oder dass es nicht ausreichend war, wie auch immer. Also das hat schon funktioniert und ich hoffe, dass wir damit auch vielen helfen können.
Right, das hoffe ich auch. Wie viel Zeit geben die Coaches, die bei euch angemeldet sind, so im Schnitt? Gibt es da irgendwie einen festen Pledge, den jeder angibt? Ich helfe jede Woche x Stunden oder wie sieht es auf der Seite aus?
Also wir haben das damals, werden das sicherlich auch nochmal irgendwann angehen und mit unseren Zuhörern auch nochmal besprechen. Also grundsätzlich haben wir gesagt, mindestens 15 bis 30 Minuten. Wir wissen aber, dass die Gespräche überwiegend, also eigentlich fast alle länger gehen, weil du nach 30 Minuten, je nach Thema, nicht einfach sagst so, stopp, die Zeit ist jetzt abgelaufen. Wir haben aber diese Verantwortung in die Hände der Zuhörerin gegeben, weil wir da von vornherein immer gesagt haben, wir wollen das jetzt nicht restrigieren. Wir wollen jetzt euch nicht sagen, ihr müsst aber mindestens so und so viele Minuten sprechen, sondern wir haben eine Mindestvorgabe gemacht. Wo wir sagen, das wäre toll, aber da wissen wir alle selbst, dass 15 bis 30 Minuten in solchem Segment mit solchen sensiblen Themen jetzt nicht zwangsläufig irgendwie,
eine Situation lösen, ist völlig klar.
Ja, genau, oder zumindest irgendwie zufriedenstellen, wobei das ist der falsche Begriff, aber du weißt, was ich meine.
Ich würde sagen, ein initiales Abfedern.
Genau.
Und vielleicht auch ein Sondieren, so ey, also manchmal weiß man ja auch selber nicht, warum man jetzt dieses irgendwie ein unangenehmes Gefühl oder ein Gefühl der Beklemmung hat oder so und dann sozusagen einfach zu reden und im Prozess, ich war selber auch mal 2 Jahre lang im Coaching, im Prozess, im Reden wirst du auch viel, ich sag mal, selbstbewusster in dem Sinne, dass du dir deiner selbst bewusst wirst. Ja. Woher kommt hier jetzt gerade dieser Schmerz oder dieses Gefühl, sodass du dann weißt, okay, nach diesem Sondierungsgespräch weiß ich jetzt, was mein langfristiges Ziel sozusagen ist und dafür kann ich mir dann jetzt auch die passende Lösung sozusagen holen.
Genau, und was Reden auch schafft oder der Weg dorthin durch das Reden hilft, funktioniert es durch dieses laute Aussprechen, durch dieses,
right.
Ne, dieses Anfangen zu denken, zu sondieren in seinem Kopf, wird schon ein Prozess in Gang gesetzt, für sich selbst, aber auch erstmal eine Lösung aus einer emotionalen Isolation. So, weil du dich ja mit deinem Gefühl, weil wir Individuen sind, ja sehr isoliert empfindest. Ne? Wir waren vorhin, wir haben das Thema Realitäten auch gehabt. Deine Realität ist nun mal gerade dieses Gefühl. Und das legst du auf alles um. Wenn du aber anfängst, darüber zu sprechen, dann löst sich so etwas. Du hast jemanden, mit dem du aus der Distanz da drauf schaust und der dir je nach Thema und Gesprächssituation einfach nur zuhört und du dir aber auch selbst zuhörst. Und weil du es laut aussprichst, passiert etwas. Du machst einen Unterschied oder es entsteht ein Unterschied. Und das ist letztendlich genau diese Spark, diese kleine Funke, der zumindest, wie du auch schon gesagt hast, eine gewisse Überbrückungsmöglichkeit dann auch bietet. Es ist keine Ergänzung und auch keine Alternative zu einer Therapie und auch zu einem Arztbesuch. Das ist unser kleiner Beipackzettel, den wir auch letztendlich dazugeben, wo wir das ja auch kommunizieren.
Schöne Metapher,
ja. Aber du hast zumindest einen ersten kleinen Haken oder eine erste kleine Öse für deinen Haken und kannst zumindest darüber einfach sprechen und das noch angehangen. Wir sagen von vornherein zwar, es ist immer ein Gespräch mit einer Zuhörerin. Du kannst aber auch mehrere Gespräche mit verschiedenen haben. Wir sagen nicht, nur du darfst einmal haben, weil A, haben wir nicht die technische Komponente, um das letztendlich zu durchbrechen. Und B, wollen wir das auch nicht, weil wenn es etwas gibt, dann gibt es da etwas. Punkt.
So. Finde ich richtig gut, den Gedanken, ja. Ja. Also das würde ja auch wahrscheinlich gegen euer Credo gehen, da euren Service künstlich zu verknappen oder dann da irgendwie.
Eben. Ja, genau. Das soll's nämlich nicht sein. Also wir haben auch schon von Zuhörern gehört, dass sie dann 2-3 Telefonate mit jemanden hatten, was sie aber auch selbst angeboten haben. Da muss ich sagen, da verneige ich mich davor. Das ist für mich absolut nicht selbstverständlich, weil jede geschenkte Minute ehrenamtlich dort zuzuhören ist wow.
Ja, absolut. Und das wird einem ja auch gerade bewusst, wenn man sozusagen seine Arbeitszeit in Mannstunden oder Manntagen verkauft, wie es ja beim Coaching halt oftmals der Fall ist, ne? So, die wissen das ganz genau. Ich könnte jetzt wahrscheinlich auch irgendwo anders eine Minute, sag ich mal, voll abrechnen. Ich mache es jetzt aber nicht, weil ich mir ehrenamtlich halt mich diesem Thema hier gerade widme.
Ganz genau.
Ja, finde ich auch Props. Stichwort Verknappung, kannst du uns ein paar Insights über den Andrang geben oder besser gesagt ein Gefühl darüber geben? Wir sind jetzt 2 Jahre Corona, ne? Das haben wir jetzt irgendwie gelernt. Es gibt da auch Zyklen, ne? Zum Sommer wird immer alles wieder heiter und man geht raus und kriegt Vitamin D etc., ne? Dunkle Jahreszeit waren dann immer die Lockdowns. Dann haben wir jetzt einen Ukraine-Konflikt. Was kannst du über den Andrang sagen? Ich versuche so ein bisschen rauszukriegen, wie groß die Lücke sozusagen ist in diesem Bereich, so mindestens nationenweit.
Also seit wir, und ich habe jetzt mal nebenbei unser Google Data Studio aufgemacht, worüber wir sozusagen, das ist unsere einzige Datenquelle. Weil wir eben niedrigschwellig sind, haben wir nicht diese ganzen, ne, wie Facebook beispielsweise Datenpunkte hat, um letztendlich dein komplettes Verhalten hypothetisch dann am Ende zusammenzubauen durch eine KI und ganz viel Daten zu analysieren, sondern wir haben letztendlich nur ein Google Data Studio für unsere Website und haben dahinter aber dann letztendlich auch, können wir sehen, welche Themen beispielsweise in welchem Zeitraum am meisten gefiltert oder angeklickt werden.
Okay.
Montags morgens kriegen wir im Team immer unsere E-Mail automatisiert vom Data Studio und da war heute Morgen beispielsweise drin, dass in den letzten 7 Tagen sehr viele Menschen nach Krisen und Konflikte bewältigen geschaut haben. Also welche Zuhörerinnen quasi dort sind, dann Burnout vorbeugen und Ängste überwinden und Einsamkeit überwinden. Das sind sozusagen die Top 4 der letzten 7 Tage. Es sind in dem Zeitraum über 777 Nutzerinnen auf unserer Seite gewesen. So, jetzt ziehen wir aber trotzdem nochmal eine gewisse Menge an Menschen ab, wie wir, die auch hin und wieder mal drauf sind, weil sie was gucken müssen. Also versuchen das so weit wie möglich zu reduzieren, aber dann sind es halt trotzdem immer noch 750. Nutzerin, die die letzten 7 Tage, also quasi durchschnittlich so 100 pro Tag. Wir können schon sehen, welche wie viel Telefonate geführt werden, in dem Fall bei denen, wo Telefonate oder Telefonnummern hinterlegt sind bei den Profilen. Ansonsten können wir das eben mit E-Mails sehen und können auch sehen, wie viel Menschen oder Nutzerinnen bei uns auf Webseiten von Zuhörerinnen gegangen sind. Was wir nicht erfassen können, leider, sind die reinen Telefonate am Ende. Also das, was sozusagen nach unserem Matching entsteht. Jetzt kann man sagen, ja, das ist aber blöd. Also da könnt ihr ja euren Impact gar nicht messen oder sowas. Das ist sicherlich zu einem gewissen Teil richtig. Andererseits legen wir sehr großen Wert darauf, dass wir einerseits völlig anonym sind. Also wir können dir nicht sagen, wer mit wem spricht und wieso, weshalb und worüber. Das ist ganz, ganz wesentlicher Punkt unserer Vertrautheit und Unabhängigkeit aber auch.
Wichtig, ja.
Weil wir letztendlich, man kann uns letztendlich nie Daten in irgendeiner Form entwenden, die auf letztendlich Rückschlüsse darüber ziehen, wer mit wem gesprochen hat und welche Telefonate stattgefunden haben.
Total wichtig.
Das ist letztendlich, also wir bauen uns, ne, und du kennst dich sicherlich damit auch einig, sehr aus, ist es ein Schlüssellochblick, den wir da wahrnehmen können.
Ja, klar.
Und wir bauen durch verschiedene Abfragen beispielsweise sehr engen Kontakt zu unserer Community, wo wir sehr viel Feedback bekommen, über die Unternehmenspartnerinnen, die letztendlich auch Umfragen machen, über ein Feedback-Formular. Also wir bauen sozusagen uns dann einen Flickenteppich als Bild aus, wo wir sagen, okay, es passiert zum Beispiel jetzt gerade in der letzten Zeit, die letzten 3-4 Wochen vor der Ukraine-Krise waren auch nochmal eine ganz heftige, weil dort Corona-technisch sehr viel Unsicherheit wieder bestand, weil die Zahlen stiegen.
Impfpflicht war ein großes Thema, genau, die Zahlen sind gestiegen.
Und dadurch haben wir schon wieder gemerkt, dass da sehr viel Bedarf da war, auch bei unserer Gruppe an Ersthelferinnen. Und jetzt durch die Ukraine-Krise haben wir auch wieder einiges an Zugriffen gesehen, auch weil wir das auch wieder raus, weil wir natürlich auch kommunizieren, proaktiv kommunizieren. Einerseits über eine Pressemitteilung da einfach nochmal zu sagen, hey, wir sind da und das Thema ist, das beschäftigt vor allen Dingen Familien gerade. Okay. Weil mir als Vater geht es wahnsinnig tief, wenn ich die flüchtenden Familien sehe, wenn ich weinende Kinder sehe, wenn ich darüber nachdenke, wie es ist. Ich müsste meine Frau, mein Kind irgendwo hinfahren und ich selber dürfte das Land nicht mit verlassen. Also da gibt es, ne, da ist enorm viel Spannung drin in diesen Themen und das allein da jetzt zu unterstützen, das kommunizieren wir natürlich auch über unsere Kanäle alle.
Verstehe. Wie viel Zeit deiner Woche investierst oder kannst du in dieses Thema investieren oder auf dieses Thema allokieren? Und was ist deine Aufgabe sozusagen? Bist du der Administrator des Ganzen? Bist du manchmal selber auch in Telefonaten? Wie schaut's bei dir aus?
Also ich war am Anfang mit den Telefonaten drin, hatte auch viele Telefonate, aber als es dann quasi mehr und mehr wurden, dass wir da etwas aufbauen mussten. Und du hast es vorhin gesagt, wir haben uns dynamisch einfach weiterentwickelt. Also wir haben immer eher reagiert auf das, was irgendwie kam, als dass wir von vornherein mit einem großen Plan rausgegangen sind. So hat sich das heute im Grunde genommen eher so dargestellt. Meine Hauptaufgabe ist einerseits Kommunikation. Ich stehe in einem Vertrag mit Ute, stehen wir als Geschäftsführerin drinne, aber das ist auch nur eher auf dem Zettel. Das hat für den Rest der gesamten Gesellschaft eigentlich oder Initiative gar nichts zu tun. Unser Team arbeitet, die bauen sich ihre eigenen Teams quasi dann in Projekten. Wir haben Katja, die sich sehr um Redezeit für Familie kümmert, dort auch Kontakt zu einem Kooperationspartner hält. Wir haben mit Gabi und Lea und Annette unser Content- und Community-Team, die unseren Blog jetzt auch ein bisschen stärker aufbauen wollen, weil wir auch an Hilfe, also auch informativ Hilfestellung bieten möchten, über Artikel beispielsweise. Wir haben ein kleines Team aus Social Media. Also meine Rolle ist da eher, ich stecke in allem irgendwie so ein bisschen drin und ziehe mich aber auch aus anderen Sachen, wo ich sage so, ey, da ist jetzt, das Team ist weit cooler und die sollen einfach, und ich ziehe mich dann raus. Also ich bin so bei einer Stunde, anderthalb pro Tag durchschnittlich. Mhm. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, was anfällt. Aber mir macht es einfach wahnsinnig Spaß und schaue, dass ich das mit meinem privaten, mit meinen anderen Sachen natürlich irgendwie jonglieren kann. Aber bisher hat das eigentlich immer noch ganz gut funktioniert.
Natürlich, toi, 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 dass das auch weiterhin so funktioniert. Was ist denn gerade eure knappe Ressource sozusagen? Also wonach sucht ihr gerade? Sind das Partnerschaften mit Unternehmen? Falls ja, wie sollten die geknüpft sein? Oder sind es noch mehr Coaches, Betreuer etc., ehrenamtliche HelferInnen? Was ist so die knappe Ressource?
Also die knappste Ressource ist natürlich in gewisser Weise Sichtbarkeit, um das Hilfsangebot letztendlich zu verbreiten und allen zugänglich zu machen. In unserer Welt mit so vielen Informationen, die täglich auf uns einprasseln, haben wir natürlich deutlich mehr Herausforderungen durchzudringen und ne, irgendwo letztendlich zu sagen, hey, wir sind da, wenn du uns brauchst, reden hilft. Und wir finanzieren uns aktuell über die ein oder andere Unternehmenskooperation, weil wir im BGM letztendlich dort den Mitarbeitenden auch Redezeit anbieten, zwar über dieselbe Plattform, aber wir sprechen dann einfach auch ein bisschen mehr mit den Unternehmen, gerade was BGM betrifft. Aber momentan, gerade wenn ich mir die Ukraine anschaue, also mehrsprachige Zuhörerinnen dürfen sich bei uns auch gerne jederzeit bewerben. Da sind wir total happy drüber, weil das gerade aktuell doch sehr nötig ist, notwendig ist. Ja. Wir arbeiten da auch so ein bisschen mit krisenchat.de zusammen, was sozusagen was Ähnliches macht oder eigentlich fast dasselbe wie wir, nur per WhatsApp, per Chat für jüngere Leute und tauschen uns da gerade sehr stark aus. Sie suchen einerseits sehr viele russischsprachige, ukrainischsprachige Expertinnen und Therapeutinnen. Und das, was zu viel rüberkommt, da versuchen wir zu unterstützen, das abzufedern und gehen gemeinsam auf die Suche. Also wir versuchen da irgendwie so weit wie möglich auch zu helfen. Aber das ist momentan einfach gerade Need, wenn man es sagen darf.
Okay, verstehe. Also die administrativen Kosten sozusagen und Aufwände, die auch mit dem ganzen Unterhalt und Lauf sozusagen einer UG einhergehen, werden dann zum Teil finanziert durch Kooperation mit Unternehmen, wo ihr den Mitarbeitern sozusagen euren Service anbietet oder Vermittler von Coaches seid, die dann dort irgendwie unterstützen für den Bereich.
Genau, jetzt haben wir Gott sei Dank aber, weil wir ein reines Homeoffice-Startup sind, die laufenden Kosten im Jahr sind relativ gering. Mhm. Also ne, wir haben weder Büroräume, noch haben wir irgendwelche großartigen Fixkosten außer unser Newsletter-System und unsere Website. Also das ist relativ gering. Geht dann halt schon viel mehr eben auch in Ad-Kampagnen beispielsweise auf Instagram und Facebook für Sichtbarkeit letztendlich. Und aber alles andere ist da recht gering. Also das ist marginal.
Alles überschaubar. Okay. Das ist überschaubar, ja. Gibt es denn ein langfristiges Ziel für euch und vielleicht auch für dich in dem Zusammenhang?
Langfristiges Ziel ist, Hilfe anzubieten.
Das verstehe. Auf
alle Fälle. Also verstehe. Wir werden uns trotzdem weiterentwickeln. Auch rein von der Technik her wollen wir natürlich schauen, dass wir technisch ein bisschen versierter werden und sicherer werden in dem, was wir jetzt machen. Der Markus, der unsere Website aufgebaut hat, der hat einen wahnsinnig geilen Job gemacht, seit der die Website aufgebaut hat. Aber er macht es auch ehrenamtlich, ne? Und macht es nebenbei. Und da ihn da auch ein bisschen mehr zu unterstützen zu können, ist natürlich, wäre großartig. Und ansonsten wollen wir natürlich gerne unser Hilfsangebot weiter ausbauen und die Zukunftsfähigkeit einfach stärken, indem wir zum Beispiel auch noch viel mehr versuchen, der Community wiederzugeben, weil das ist letztendlich auch etwas, was wir über die Kosten versuchen eben unterstützen, unsere Ehrenamtlichen, die letztendlich ja ohne die könnte ihre Redezeit nicht existieren.
Absolut.
Denen da was zurückzugeben, wie Weiterbildungsmöglichkeiten, Workshops zu bestimmten Themen, alles, was in irgendeiner Form machbar ist und sie ihnen hilft, dann letztendlich auch das, was an Zeit an anderer Stelle wegfällt, ne, weil sie könnten ja sagen, so, ich mache jetzt die Weiterbildung, dafür kann ich mich aber nicht als Zuhörerin bei Redezeit betätigen.
Klar.
Das irgendwie zu kompensieren, ist auch ein ganz wichtiger Punkt auf unserer Agenda.
Klar, um die Leute beziehungsweise die Coaches und HelferInnen, die ihr habt, denen auch wieder was zurückzugeben, quasi, ne?
Total.
Das ist der Gedanke.
Genau, richtig.
Ich überlege gerade, sag mal, kennst du, war das Greator irgendwie auch so eine Coaching-Plattform oder so? Hast du mal davon gehört? Die sind aber, glaube ich, komplett kommerziell unterwegs. Greator, also mit G. Ich weiß nicht, einer von diesen Social Media Supercoaches irgendwie mit drin involviert. Und ich glaube, Holzbrink Ventures hat da mal richtig fett Kohle reingeschmissen. Also auf jeden Fall kapitalistisches Unternehmen, ne, und mit dem Thema Coaching beschäftigt. Und ich überlege gerade, wir hatten auch in einer der vorigen Episoden Tobias Seikel von Planet A Ventures drin. Impact Investor, also VC, aber halt auf nachhaltige Unternehmen, gemeinnützige Unternehmen und so, ne? Mhm. Und da überlege ich gerade, wenn Greator, muss ich nochmal raussuchen gleich, ich glaube, die haben irgendwie einen mittleren Millionenbetrag oder vielleicht sogar zweistellig irgendwie eingenommen, überlege ich gerade, ob nicht das Thema eigentlich viel, viel wichtiger wäre und ob das nicht auch so ein Thema für ein Impact Investment wäre, weil wie du schon gesagt hast, in anderen Ländern, ja, gibt's ja genauso Bedarf, wenn nicht sogar noch mehr Bedarf in anderen Bereichen so. Ja, deswegen frage ich so ein bisschen, ob es Ziele gibt, aber ich merke schon, dass ihr da total immer noch lean, hands-on, reaktiv sozusagen unterwegs seid.
Also es ist natürlich, wir haben uns mit dem Thema, wie du sagst, Impact Investment oder auch Social Investment schon im Kopf mal beschäftigt. Also es ist ja schon so, dass wir nicht unbedingt sagen, gut, spenden super gerne. Also du kannst auch einen Betrag spenden. Ich glaube aber, dass das da an anderer Stelle wahrscheinlich auch ein Stück weit mehr gebraucht wird, gerade jetzt aktuell, als jetzt bei uns, wo ich sage, warum nicht auch Unternehmenskooperationen reinholen, wo es letztendlich ja für die Nutzerinnen als solches keine Trennung mehr gibt heutzutage. Ne? Du hast Berufliches und Privates.
Ist jetzt gerade örtlich sowieso zusammengelegt.
Ja, örtlich sowieso zusammengelegt. So, aber für die Unternehmen ist es ja am Ende des Tages schon wichtig, dass ne, also sie die Mitarbeitenden da auch unterstützen.
Absolut.
Mental,
ja.
Und Dinge auffangen. Und ich finde, das ist schon alleine ein Social Investment. Denn dafür zu sorgen, dass wir die Möglichkeit haben, Mitarbeitenden zu helfen, wenn es ein Thema gibt, und das heißt nicht, dass die Unternehmen immer die Bösen sind, durch die die Themen entstehen. Darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, letztendlich eine Atmosphäre zu schaffen, in der man einfach weiß, reden hilft. Und wenn ich es als Unternehmen selber nicht kann, dann habe ich aber Anlaufstellen und Möglichkeiten, meinen Mitarbeitern etwas wiederzugeben und zu sagen, hier, wir unterstützen Redezeit. Schau mal, da wirst du jemanden finden, sprich doch einfach mal mit denen. Das ist wichtig und du bist wichtig und mehr ist schon, und ich glaube, da ist viel für getan. Also, ne, ich spreche nicht immer von diesem ganzen Kicker-Gedöns und New Work, da bin ich auch, da können wir an anderer Stelle drüber reden, aber ich finde, es fängt schon an, dass du den Mitarbeitenden einfach eine Atmosphäre schaffst, in der sie allein auch reden können und wo das einfach normal ist, dass man über seine seelischen Belastungen und Grenzen sprechen kann.
Ja. Das hat was mit Unternehmenskultur zu tun.
Unternehmenskultur zu tun. Total.
Safe.
Ja, genau. Ja.
Das überhaupt so zu thematisieren und nach draußen zu stellen, ne, und vielleicht auch zu enttabuisieren, wenn es dafür überhaupt noch einen Grund gibt, das zu tabuisieren, aber dann aktiv dazu beizutragen, dass es eben enttabuisiert wird, sehe ich auch mit auf jeden Fall als Unternehmensaufgabe. Nicht alle haben die buchstäblichen humanen Ressourcen dafür. Insofern ist das, glaube ich, eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung und an alle sozusagen Beschäftigten in einem Unternehmen, die das sie gerade hören. Herzliche Aufforderung, sich mit dir bzw. Redezeit in Verbindung zu setzen und zu schauen, dass man das gemeinsam angeht.
Super gerne, ja.
Florian, habe ich noch etwas unerwähnt gelassen? Ach so, ich habe noch gelesen, ihr seid im Aktionsbündnis Seelische Gesundheit.
Ja, genau.
Das habe ich zum ersten Mal tatsächlich gehört. Kannst du darüber noch zwei Sätze verlieren?
Also da sind wir jetzt seit 2 Wochen drin.
Ach so, ganz frisch.
Ja, genau. Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit ist auch eine Organisation aus mittlerweile über 130 Partnern, auch aus dem Bereich eben Seelische Gesundheit. Das sind Vereine, das sind Verbände, Depressionsliga, Antidepressionsliga ist drin, verschiedene auch Hilfsorganisationen, die sich zum Thema mentale Gesundheit dort organisieren. Und man versucht, und das finde ich ganz, ganz smart, einfach diese Power zu bündeln, um gemeinsam mit einer Sprache dann letztendlich auch rauszugehen und auch über beispielsweise die Veranstaltungen, die das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit organisiert auch einmal im Jahr, immer im Oktober, die Woche der seelischen Gesundheit. Mhm. War letztes Jahr zum Thema Familien, weil durch die Pandemie natürlich die Familien enorm
unter Druck geraten sind.
Strapaziert waren, unter Druck geraten sind, genau. Und dieses Jahr, wer weiß, wird es sicherlich, bleibt noch offen, aber auch um Gesellschaft und mentale oder seelische Gesundheit gehen. Die sind, ich weiß nicht, wie lange es die jetzt gerade gibt, aber schon.
Ich glaube, seit 2006. Habe ich gelesen.
Seit 2006, siehst du, ja. Wir wollen uns da genauso mit eigentlich engagieren, weil wir letztendlich alle dasselbe Ziel haben, gerade was die Enttabuisierung oder die Entstigmatisierung seelischer Belastung geht. Das ist das Hauptziel dieses Aktionsbündnisses und bin gespannt, was da noch kommt.
Wir ebenfalls auch gerne auf einen nächsten Call, vielleicht gibt es in einem Jahr schon wieder die nächsten Gesprächsanlässe. Habe ich was unerwähnt gelassen oder möchtest du noch irgendwas loswerden?
Ich danke dir.
Ich danke dir, dass du das ins Leben gerufen hast und es heute vorbeigekommen bist, um drüber zu sprechen. Hoffe, wir das noch ein paar mehr Menschen erreicht.
Ja, total gerne. Komme ich immer wieder. Danke für die Zeit, dass wir die Möglichkeit haben oder generell, dass wir gesprochen haben, fand ich sehr spannend und Reden hilft. Und ich finde allein unser Gespräch einfach war schon, hat wieder ganz viel gemacht in meinem Kopf irgendwie.
Ja, mal schauen, was sich noch irgendwie draus ergibt. So, wir haben ja gemerkt, irgendwie sind wir uns vielleicht schon mal irgendwo in Hamburg auf der Veranstaltung über Weg gelaufen. Richtig. Es gibt irgendwie gemeinsames Netzwerk. Aber wir wissen noch nicht, wo es gewesen ist. Das finden wir vielleicht auch noch raus und dann binden wir für die nächste Episode mit ein.
Total. Julia, vielen Florian, Dank.
Vielen Dank auch für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis ciao, dann. Ciao.
Ciao.